Montag wünschen wir...
Jetzt ist Schluss hier!
Digitalisierung, kaum zu unterschätzen.
Digitalisierung ist eine Herausforderung.
Die Digitalisierung unserer Welt hält niemand auf und sollte auch niemand aufhalten. Das ist eine Riesenchance.
DigiTales bei Radio Darmstadt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren spannenden Ausgabe der DigiTales, unserer monatlichen Sendung rund um Menschen und digitale Technologien. Und natürlich geht es immer dabei um Medienbildung. Ihr empfangt uns über die UKW-Frequenz 103,4 MHz in Darmstadt und Umgebung und überall auf der Welt über den Livestream im Internet unter www.radiodarmstadt.de. Mein Name ist Cordula Kahl und heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Thema bei den DigiTales, nämlich mit der Frage, wie steht es eigentlich um die Medienbildung an Grundschulen? Und zwar ganz konkret hier an Darmstädter Grundschulen. Und dazu habe ich ein bisschen recherchiert. Das Hessische Kultusministerium schreibt dazu auf seiner Website, die Vermittlung, ich zitiere jetzt mal, die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit Medien ist in einer medial geprägten Gesellschaft ein zentraler Bestandteil schulischer Bildungsprozesse. Dazu zählen sowohl der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien als auch der pädagogisch sinnvolle Einsatz im Unterricht sowie die Erprobung neuer Lehr- und Lernformen. Das alles steht auf der Webseite des Kultusministeriums von Hessen und mit der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt, die ist übrigens schon von 2016, haben sich alle Bundesländer dazu verpflichtet, allen Schülerinnen und Schülern seit dem Schuljahr 2018-19, die seit diesem Schuljahr eingeschult werden, bis zum Ende der Pflichtschulzeit den Erwerb von wichtigen Kompetenzen, wieder ein Zitat, für ein Leben in der digitalen Welt zu ermöglichen. Und weiter heißt es hier dann, die Ausbildung von Medienkompetenz ist ein zentraler Bestandteil schulischer Bildungsprozesse und integrativ in allen Unterrichtsfächern der Schule umzusetzen. So steht es da und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Hier ganz konkret, das klingt erstmal sehr allgemein und was das genau bedeuten kann, darum soll es heute in dieser Ausgabe der DigiTales gehen. Und dazu habe ich mir natürlich heute wieder sehr kompetente Gäste ins Studio eingeladen von Radio Darmstadt. Hier mir gegenüber sitzen drei Kolleginnen und Kollegen hier aus Darmstadt. Vielleicht könnt ihr euch erstmal vorstellen, wer seid ihr? Wir fangen mal hier rechts von mir an.
Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Urbanski. Und ich arbeite quasi beim Schulamt in der Abteilung Medienzentrum und Schul-IT und da wiederum bin ich Medienpädagoge im Medienzentrum.
Du weißt also ganz genau Bescheid, was hier läuft an den Darmstädter Grundschulen beziehungsweise an allen Darmstädter Schulen, was so die digitale Infrastruktur betrifft, aber auch was so an vielleicht Unterrichtsinhalten passiert, beziehungsweise wahrscheinlich auch, was die Lehrkräfte für Themen haben.
Das kann man so zusammengefasst sagen, ja. Also zu den technischen Themen muss man schon sagen, wir haben ja Schul-IT und Medienzentrum getrennt und die Schul-IT beschäftigt sich eben mit den technischen Themen, mit der ganzen Ausstattung, Einbau, Einkauf und so weiter und so fort. Damit habe ich weniger zu tun, aber für die Sendung habe ich natürlich ein bisschen mit denen gesprochen und geschaut, was denn so die eigentliche Ausstattung und so weiter ist. Mein eigentlicher Part besteht hauptsächlich in der Lehrkräfteweiterbildung und natürlich dann auch in der pädagogischen Beratung, was zur Medienbildung angeht.
Also dann geht es wirklich um das, was praktisch passiert. Genau. Das ist ja wahrscheinlich auch, glaube ich, viel interessanter für unsere Hörerinnen und Hörer, was eigentlich Medienbildung konkret in der Grundschule heißt. Stefan Urbanski ist hier vom Medienzentrum Darmstadt und noch zwei Kolleginnen habe ich hier im Studio. Jetzt seid ihr vielleicht auch noch dran.
Ja, hallo. Ich bin Ilona Einwohlt. Ich arbeite für SMUG und bin dort im Schwerpunkt als Bildungsreferentin fürs Haus der digitalen Medienbildung hier in Darmstadt zuständig. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass Medienbildung, Medienkompetenz an Darmstädter Schulen kommt, ganz konkret, indem wir mit Workshops und unseren Angeboten die Schülerinnen und Schüler dort fortbilden, Bereichen mit kreativen Geschichten, sie ja fit machen für die digitale Welt. Und natürlich haben wir auch viel mit Eltern und Lehrkräften zu tun.
Danke, Ilona ist im Studio und noch jemand ist hier im Studio.
Ja, danke Cordula. Mein Name ist Pierrick Walz. Ich arbeite auch für das Haus der digitalen Medienbildung, beziehungsweise für das Institut für Medienpädagogik. Und was das genau bedeutet, hat ja Ilona sehr gut gerade auch schon aufgedröselt. Im Konkreteren arbeite ich vor allem an Grundschulen und an weiterführenden Schulen und mache da praktische Medienworkshops.
Das heißt, wir haben hier lauter kompetente Menschen im Studio, die ganz viel erzählen können, was konkret Medienbildung im Grundschulbereich eigentlich bedeutet. Und die erste Frage hier an meine Studiogäste, Expertinnen und Experten aus dem Bereich Medienbildung, Grundschule, nicht nur, aber auch. Warum ist es eigentlich wichtig, dass wir schon in der Grundschule Medienbildung anbieten, beziehungsweise so wie das in der KMK-Strategie heißt, von Anfang an quasi die Kinder mit Angeboten aus dem Bereich der digitalen Medien qualifizieren, beziehungsweise Kompetenzerwerb ermöglichen für Kinder im Grundschulalter. Also grundsätzlich Frage, warum schon in der Grundschule oder ist schon an der Stelle ganz falsch?
Ja, ich glaube, da kann man durchaus diskutieren und da gibt es bestimmt die eine oder die andere Meinung. Und also meine Meinung ist, in einer idealen Welt, wo auch wir sehr medienkompetente Eltern haben, die Medienerziehung auch wirklich leben, würden wir das nicht unbedingt brauchen. Aber in dieser Welt leben wir nun mal nicht und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir Medienbildung auch in der Grundschule haben. Also da müssen schon eigentlich teilweise in der Kita Eltern und Grundschulen zusammenarbeiten, dass die Kinder eben wirklich medienkompetent sind. Und da sind wir aus meiner Sicht schon an dem nächsten Punkt, dass viele Erwachsene oder auch Eltern annehmen, dass die Kinder quasi schon sozusagen medienkompetent geboren werden. Und in meinem Alltag stelle ich immer wieder fest, dass auch so eine gewisse, also dass Medienkompetenz quasi so ein bisschen verwechselt wird mit einer reinen Bedienkompetenz, dass man quasi einfach nur weiß, die wissen ja, wie das Smartphone funktioniert und hier und da. Hm. Aber alles, was dann irgendwie im Hintergrund funktioniert oder abgeht, sag ich mal, da hört es dann auch schon ganz schön schnell wieder auf. Und es gehört einfach zur Lebenswelt der Kinder heutzutage dazu. Man redet ja auch oft von einer sogenannten Kultur der Digitalität. Und dadurch, dass es eben schon teilweise von Geburt an eben Bestandteil des Lebens ist, muss es aufgegriffen werden. Und ich habe letztens erst gehört, hier eine kleine Geschichte, da hat in einer Grundschule zur Einschulung ein Kind direkt das Smartphone geschenkt bekommen. Darüber, das sollte man mal sacken lassen.
Ja. Was ich so erlebe, ist, die Kinder haben alle Smartwatches inzwischen. Und wenn ich mit Kindern hier ins Studio gehe, dann müssen wir erstmal klar machen, hier keine Smartwatches im Studio, die dann irgendwelche Signale von den Eltern empfangen. Also das ist so der, was ich gerade so wahrnehme tatsächlich, da hat sich was verändert, nicht weg vom Smartphone, aber tatsächlich die smarte Uhr, die immer auf Empfang ist und immer einen Kontakt herstellt zu den Eltern und alles Mögliche ja kann, die ist bei Grundschulkindern schon ziemlich stark vertreten. Aber nochmal, also meine Gegengeschichte oder Erweiterungsgeschichte vielleicht zu deiner Geschichte mit dem Smartphone in der ersten Klasse. Was würdest du denn sagen, ist Medienkompetenz eigentlich? Wie kann man das definieren?
Ach, wenn wir jetzt nach Definitionen gehen, da gibt es ja auch mehrere. Die bekannteste ist wahrscheinlich nach Dieter Barke.
Ich wollte gar nicht wissenschaftlich das anschauen, genau. Sondern weil du gesagt hast, die Kinder wachsen ja damit auf und die Eltern haben das Gefühl oder leben das vor quasi, wenn man drauf tippt auf ein Smartphone, dann, wenn man damit umgehen kann quasi, dann weiß man, wie es funktioniert und ist damit kompetent. Aber das ist ja nicht das, was du vertrittst.
Genau, also klar, eine gewisse, ich sag mal, Technik oder Bedienkompetenz sollte schon ein Teil davon sein, gehört irgendwie dazu, aber vor allen Dingen, dass man ja sicher damit umgehen kann, also es gibt nun mal auch Gefahren und Risiken, dass man die gut einschätzen kann, gerade im jüngeren Alter, und dass man auch Angebote, dass Grundschulkinder alternative Angebote kennen, die wirklich für Kinder auch geeignet sind. Und das geht schon bei einer Suchmaschine los, die eben nicht die klassischen für die Erwachsenen sind. Und viele kennen eben auch solche Angebote gar nicht. Und dass sie eben besser vorbereitet sind, wenn sie denn auf gewisse ungeeignete Inhalte stoßen, dass sie besser damit umgehen können. Das sollte, glaube ich, so eins der Hauptziele sein in der Medienbildung, in der Grundschule zumindest.
Also reflektierter und sicherer Umgang und Erweiterung von den Angeboten sozusagen, die sie kennen. Wie ist es mit euch beiden? Was würdet ihr sagen, warum ist Medienkompetenzerwerb im Grundschulalter wichtig?
Naja, weil die Kinder das ja von Anfang an mitbekommen und das hat der Stefan auch kurz auch schon angesprochen, ne, mit dem Smartphone in der Schultüte. Ich denke, es ist sehr leicht, sich in Fragen zu verlieren. Oh, wie sollten wir, wie wäre es am besten? Wir leben heutzutage einfach in der Welt, so ist es. Die Kinder nutzen digitale Medien schon ab dem frühesten Alter, teilweise schon im Kindergartenalter. Deswegen vielleicht eher die Frage, warum nicht schon viel früher anfangen?
Wir reden heute über Grundschule. Das nächste Mal reden wir über Kindergarten. Okay. Ja, und über den Vorschulbereich.
Nee, aber also ganz oder häufig dreht sich der Diskurs ja um gewisse Probleme, die auch mit der Nutzung von digitalen Medien entstehen. Und wenn ich jetzt mal ein ganz aktuelles Thema rausgreifen darf, dann ist es das Thema von Cybergrooming, also sexuelle Belästigung über das Internet. Und durchaus kann man warten, bis man das anspricht mit Schülerinnen und Schülern, bis in die 6., 7. Klasse, bis das erste Nacktfoto im Klassenchat rumgeht. Aber, und dafür stehen wir hier alle ein, am besten schafft man diese Reflexionsräume, also die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie sollte ich denn mit solchen Themen umgehen? Also jetzt aus Perspektive der Schüler, diese Reflexionsräume eben so früh wie möglich zu eröffnen, schon in der Grundschule, damit bevor sie dann den ersten Klassenchat haben, bevor sie das erste sexuelle Interesse verspüren, dass sie da schon den Raum gehabt haben, sich darüber Gedanken zu machen, sich auch eben Bewältigungsstrategien zu überlegen.
Also heißt Medienkompetenz auch Prävention.
Und vor allem Lebenskompetenz, und das fängt schon ganz früh an, also Kindergarten, genau, und Eigenverantwortlichkeit der Kinder, der kleinen Kinder, das hört sich jetzt krass an, aber ich glaube, dass wir schon hier von einem Verschwinden der Kindheit und von einem Schutzraum Kindheit sprechen können, weil das total aufgeweicht ist, und ich würde das gar nicht so an den Smartwatches und iPads und so weiter festmachen, sondern in dem Moment, wo ich digital on bin, egal ob das jetzt Fernsehen ist oder auch ein Game, habe ich Zugang zu unendlich vielen Informationen und ich weiß nicht, was dann im Spiegel auf meinen Displays erscheint. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich als Eltern meine Kinder begleite. Und in der idealen Welt sind die Eltern an der Seite ihrer Kinder und gucken mal mit drauf, was machst du denn da eigentlich? Begleiten ihre Kinder bei der Mediennutzung, egal welches Medium das jetzt ist, ob das Bücher sind, ob das Fernsehen ist. Also wir wissen alle, es gibt unsäglich furchtbare Kinderserien. Da weiß ich auch nicht, ob die automatisch gut sind, nur weil sie TV sind. Also da sollte man differenzierter drauf gucken, und die Schule wiederum hat da dann den Bildungsauftrag, darauf einzuwirken, die Kinder aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren. Und wenn wir mit unseren Workshops in die Schulen kommen, ob das jetzt Cybergrooming ist oder einfach mal die Reflexion dessen, welche Medienangebote, welche Medienheldinnen sehe ich denn im Netz und was macht das mit mir, wenn wir diese Frage stellen, dann sind wir da schon einen Schritt weiter.
Ja, jetzt würde ich nach diesem Allgemeinen quasi, warum das wichtig ist, was für uns alle klar ist, dass das dahin gehört, an diesen Ort schon, würde ich doch mal den Stefan noch mal ein bisschen fragen, wie ist das denn konkret hier in Darmstadt? Was machen denn die Schulen, beziehungsweise wie sind sie auch ausgestattet mit digitalen Technologien, um Kinder dabei zu unterstützen, eben diese Kompetenz zu erwerben? Da hast du bisschen besseren Überblick als wir, glaube ich.
Genau, also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich selber erst in diesem Jahr angefangen habe im Städtischen Schulamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Und da geht es ja schon los, es gibt ein städtisches Schulamt, es gibt ein staatliches Schulamt, es gibt das Hessische Kultusministerium und noch viele andere Akteure, die irgendwie da mit drin hängen und auch natürlich innerhalb der Stadt noch Ämter, die zum Beispiel das Gebäudemanagement oder das Amt für Digitalisierung und IT, die auch teilweise in den Schulen, zum Beispiel Stichwort Glasfaserverkabelung und so weiter. Und also da arbeiten viele verschiedene Akteure zusammen, bis hin zu den Schulen natürlich. Mhm. Und ja, natürlich auch der Bund mit dem Digitalpakt Schule sind einige oder viele Gelder geflossen, auch nach Darmstadt. Da kann ich schon sagen, das Geld wurde quasi ausgegeben, beziehungsweise ist verplant komplett, was halt möglich war. Und wir haben, ist ja vielleicht auch interessant, wir haben in Darmstadt insgesamt 19 Grundschulen. Mhm. Teilweise sind davon welche als also Teil einer integrierten Gesamtschule. Das heißt, da ist dann auch noch weiterführende Schule mit dabei sozusagen. Die Dokumentation, wo jetzt was wie genau drin ist und so, das ist teilweise ein bisschen schwierig, aber so ich habe versucht, möglichst auch gute Zahlen zusammenzusammeln. So ist jetzt, sage ich mal, bei rund der Hälfte die Glasfaserverkabelung komplett abgeschlossen. Und insgesamt auch die Komplettausstattung. Ja, was heißt das überhaupt, die Komplettausstattung? Zum einen können die ja, ich sag mal, ihre Bedarfe anmelden, so eine Bestellliste machen. Das richtet sich auch ein bisschen nach dem Medienbildungskonzept, wo ja die Schulen auch verpflichtet sind, das zu erstellen, was sie halt sich dann auch wünschen. Normalerweise, ich sag mal so, der Standard wäre nach dem Glasfaseranschluss, dass ein funktionierendes, flächendeckendes WLAN vorhanden ist, dass, wenn die Schule es will, digitale Tafeln eingebaut werden, dass es Mobilgeräte gibt, von Laptops bis hin zu Tablets. In dem Fall von Darmstadt hat man sich für iPads entschieden, beziehungsweise auch Beamer und sonstige Geräte, was man halt noch so braucht, Dokumentenkameras, also da gibt es ja noch verschiedenen, ich sag mal, Kleinkram. Genau, was ich aber auch sagen kann, 2024 und 2025, da ist die Planung, dass halt auch die restlichen Schulen komplett, also alle Grundschulen bis dahin komplett ausgestattet sind. Das ist natürlich ein großer Plan, weil man muss, ich meine, wir haben es wahrscheinlich alle mitbekommen, so IT-Fachkräfte sind Mangelware und erst recht im öffentlichen Dienst. Und es hat sich eine Schul-IT entwickelt, aber die gibt es auch noch nicht sehr lange. Die wurde quasi herausgezogen aus dem Amt für Digitalisierung und IT. Da gab es so ein paar Mitarbeiter, die in der Stadt und Angestellte, die haben sich dafür eingesetzt, dass es quasi im Schulamt direkt nochmal so eine eigene Abteilung dafür gibt. Und so ist das so ein bisschen gewachsen. Und seitdem kommen immer mehr Mitarbeiter hinein. Teilweise kümmern sie sich um Verkabelung, dann gibt es welche, die kümmern sich um die mobilen Geräte, andere um Support, um eben bei technischen Problemen und so weiter zu helfen. Das soweit vielleicht zum Hintergrund. Ein Computer bzw. ein Laptop-Raum ist eigentlich so ziemlich an jeder Grundschule vorhanden. Mhm. Aber da kann es auch sein, dass sie zum Beispiel wegen Baustelle gerade nicht nutzbar sind, und solche Fälle gibt es dann auch. Digitale Tafeln, da ist die Ausstattung sehr unterschiedlich. Wir haben so 4-5 Schulen, da ist komplett flächendeckende Ausstattung. Teilweise haben wir Schulen, die Internet-ABC-Schulen sind. Mhm. Das ist so ein Siegel, das kann man sich in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium, mit mehreren, da müssen die Lehrkräfte Workshops machen und verschiedenste Unterrichtsprojekte und so weiter anbieten, Elternabende, also, und da kriegt man so eine Art Siegel, dass man Internet-ABC-Schule ist. Also das haben auch Darmstädter Schulen. Es werden auch Lern-Apps und Software eingesetzt. Das ist aber auch je nach Schule sehr unterschiedlich, ja, was sie halt gerne ausprobieren oder haben wollen. Also da gibt es Leseförderungs-App, Mathe-Apps und so weiter. Ganz unterschiedlich. Genau. Was ich sonst, iPads zum Beispiel haben wir mindestens 30 an jeder Schule, das ist aber, die kann auch viel mehr sein. Ich habe jetzt die Grundschule mit den meisten, hat glaube ich 140.
Für wie viele Schüler? Das muss ja immer in Relation sehen.
Ja genau, die Schulen sind natürlich auch sehr unterschiedlich groß, also manche haben nur zwei Handvoll Klassen und andere haben dann viel, viel mehr. Also das muss man dann auch sehen. Genau, aber wir im Medienzentrum, wo ich ja arbeite, da haben wir die Möglichkeit auch einer Technikausleihe und da können zum Beispiel weitere iPad-Koffer ausgeliehen werden oder alle möglichen Geräte eigentlich, ja, von Kameras, Mikrofone, Stative, Greenscreen, Sets zum Programmieren lernen, was sich auch in der Grundschule schon anbietet. Und da haben wir zum Beispiel Lego Education Sets oder auch so eine sogenannte Education Drohnen, die programmierbar sind. Mhm. Und das ist so einfaches Coding mit Blöcken und das kann man durchaus schon auch in der Grundschule machen. Genau, das wäre jetzt erstmal so grob überschlagen, was so die technische Ausstattung angeht.
Das ist ja erstmal eine ganze Menge. Was ich so erlebe, ist, wenn ich an Grundschulen bin, ganz häufig so Lehrkräfte mit Smartboards, die dann sagen, oh, das weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht, ich benutze das eigentlich gar nicht. Also die Frage nach, wie wird es denn eigentlich nachgefragt, was euren Support an Fort- und Weiterbildung betrifft. Wie geht ihr da auch an die Schulen und sagt ihr, wir machen jetzt mal Smartboard-Schulung, wie man das genau sinnvoll ist ja mal das Stichwort dabei, einsetzen kann. Und wie wird es nachgefragt von den Schulen?
Genau, das war ja auch immer so ein bisschen die Kritik am Digitalpakt, dass man eigentlich nur an Technik gedacht hat, aber nicht an IT-Support, an pädagogischer Beratung und auch natürlich an Weiterbildung der Lehrkräfte. Aber ich habe vorhin schon erwähnt, das ist jetzt einer meiner Hauptaufgaben und auch meines Kollegen, also da gibt es noch den Volker Seib, der ist abgeordnete Lehrkraft von der Darmstädter Schule und der leitet das Medienzentrum und hat jetzt in Form von mir noch pädagogische Unterstützung bekommen und vorher musste der alles alleine machen und teilweise, also jeder hessische Kreis hat so ein Medienzentrum und teilweise sind dann wirklich einzelne Lehrkräfte, die das alleine machen, das ist eigentlich eine totale Überforderung. Zu den Tafeln kann ich sagen, ja, da bieten wir Fortbildung an, die führen wir entweder selbst durch oder sehr engagierte Lehrkräfte, die das auch machen können, die kriegen dann natürlich auch einen kleinen Obolus dafür, aber wir haben auch externe Partner, teilweise werden auch die Hersteller der Tafeln direkt gebucht, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber man kann eigentlich ganz klar sagen, dass die Tafelschulungen sozusagen die Top 1 ist, also was am meisten angefragt wird, gerade natürlich insbesondere, wenn eine Schule gerade die Tafeln bekommen hat.
Klar, dann muss man sie auch benutzen können.
Genau. Und da, klar, da ist erstmal so eine gewisse Bedienkompetenz so als Grundlage, aber dann auch, ja, was kann ich denn eigentlich sinnvoll damit im Unterricht anfangen?
Genau, und das würde ich jetzt gerne mal wirklich von dir noch ein paar Beispiele hören. Was passiert denn konkret auf der Tafel? Was ich so mitbekomme, ist tatsächlich ja, die digitale Tafel wird benutzt wie eine Kreidetafel. Da wird, also da merkt man nichts von Digitalisierung, sondern man schreibt Sachen, die Lehrkräfte schreiben Sachen dran und die Schüler und Schülerinnen schreiben es ab. Und das Einzige, was ich so an dem Digitalen, den Möglichkeiten sozusagen mitbekommen habe, ist, ja, wir gucken uns mal ein YouTube-Video an und für den Sachkundeunterricht oder was aus der Maus-App zum Beispiel, dass man sich da mal was anguckt, um einfach zu wissen, wie es funktioniert. Oder wir setzen mal ein Bild ein von irgendwas, was wir gerade nicht wissen, wie es aussieht. Aber darüber hinaus bieten ja digitale Tafel, würde ich vermuten, noch viel mehr Potenzial, oder?
Also ich persönlich, ja, da spreche ich jetzt nicht unbedingt in meiner Position, bin jetzt nicht der größte Fan von digitalen Tafeln, weil ich der Meinung bin, dass ein totes Display beziehungsweise ein Beamer in Verbindung mit zum Beispiel Whiteboard-Apps und Ähnlichem, da gibt es auch tolle Software, die man dann interaktiv einsetzen kann, die ähnlich wie eine digitale Tafel funktionieren, aber teilweise einfacher sind und einfach zum Beispiel könnte dann die Lehrkraft das auf dem iPad einsetzen, über den Beamer spiegeln und so müsste die Lehrkraft sich noch nicht mal den Rücken zukehren, was natürlich ein deutlicher Vorteil ist, könnte dann am iPad die Sachen sozusagen bedienen, das machen. Das wäre aus meiner Sicht die bessere Lösung und wäre ich damals schon hier gewesen, dann hätte ich das wahrscheinlich auch versucht, eher so zu lösen. Aber das kann die Schule ja auch machen. Also letztendlich entscheidet die Schule sich ja dafür, welche Lösung sie haben möchte. Ja. Das heißt, sie haben sich dann vorher schon angeschaut. Wissenschaftlich wird auch diskutiert hier und da. Und da gibt es ja auch Studien und Experimentierversuche und Pilotversuche, wo halt der didaktische Mehrwert dieser Tafeln beleuchtet wird. Und ja, also es hat Vorteile gegenüber einer klassischen Tafel, würde ich schon sagen. Wir achten in Darmstadt darauf, dass sie aber links und rechts quasi so klassische Tafelflügel haben. Und natürlich werden die auch verwendet. Aus meiner Erfahrung und den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, ist es so, das trifft aber auf alle Schulen zu, nicht nur auf die Grundschulen, dass wir im Kollegium der Lehrerschaft, ich sage mal, so drei Gruppen haben. Eine, die besonders motivierten, das ist wahrscheinlich die kleinste Gruppe. Und die sind sehr engagiert, die probieren auch viel aus und sind auch sehr fortbildungsaffin und so weiter. Dann haben wir die größte Gruppe, die sind einfach noch ein bisschen unsicher, die würden schon gern, aber wissen noch nicht so genau wie, und die müsste man, glaube ich, so ein bisschen anstoßen. Und dann wären die auch bereit dazu, wenn die natürlich auch die Sinnhaftigkeit darin sehen. Und die letzte, die auch eine kleine Gruppe, das sind halt, sage ich mal, in Anführungsstrichen die Totalverweigerer. Und die wird man wahrscheinlich auch nicht mehr mitnehmen. Genau. Den Tafeln.
Wir müssen jetzt nicht nur über Tafeln reden. Ja. Ich würde jetzt vielleicht gerade mal, sind ja noch zwei Medienpädagogen hier im Studio. Das, was du gerade gesagt hast, diese Dreiteilung, diese drei unterschiedlichen Gruppen, wie kriegt man denn die mittlere Gruppe, die große Gruppe eigentlich dazu, auch Medien einzusetzen, digitale Medien einzusetzen, vielleicht ja, andere Konzepte auch mal auszuprobieren? Das würde ich gerne mal an die beiden Medienpädagogen hier im Studio weitergeben.
Ich glaube, da stellst du auch eine sehr gute Frage, und wenn es darauf eine einfache Antwort geben würde, dann hätten wir einen deutlich entspannteren Arbeitsalltag. Es ist schwierig, denke ich, da eine pauschale Antwort zu geben, aber was ich in meiner Arbeit versuche, ist den Lehrkräften auch immer eine Perspektive zu bieten. Also nicht nur zu sagen, du musst das machen, weil du bist eine Lehrkraft, und schau dir mal das KMK-Bildung, das Strategiepapier an, sondern dass wir, und das versuche ich wirklich in der Praxis, dass man die Lehrkräfte vom Müssen zum Wollen bringt. Mhm. Also dass das was ist, worin sie selbst auch den Wert sehen. Sei das im Sinne der Schülerinnen und Schüler, dass die dann natürlich deutlich lebenskompetenter aus der Grundschule rausgehen, wenn da eine Lehrkraft auch mit dabei war und digitale Medien als an sich thematisiert und die Auswirkungen der digitalen Medien auf unsere Gesellschaft. Das auf der einen Seite, aber ganz persönliche Motivation kann das auch haben. Ich meine, es gibt mittlerweile sehr gute Software von deutschen Anbietern, also lokalen Anbietern, mit der man im Grunde genommen seine ganze Unterrichtsplanung erleichtern kann. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ich denke an das Phobits, die ganz klar die technischen Möglichkeiten den Lehrkräften zur Verfügung stellen, im Sinne von hier, nutzt das, und du kannst dir deinen Arbeitsalltag wirklich erleichtern. Du kannst Zeit einsparen damit. Und das ist meine Strategie. Also einerseits die Wichtigkeit zu unterstreichen hier, das ist ein Thema, was uns alle betrifft, aber eben auch immer so einen kleinen Blick darauf zu werfen, hier, wie könnte man sich denn als Lehrkraft mit, wie gesagt, den neuen Möglichkeiten den Arbeitsalltag vielleicht auch ein bisschen leichter gestalten.
Auch da frage ich nochmal ganz kurz nach, konkret, hast du ein Beispiel dafür?
Da denke ich an das Phobits, was ich ja gerade erwähnt hatte. Die haben auf ihrer Webseite, das ist kostenlos, also die bieten zum einen Fortbildung an im Thema digitale Medien, aber die bieten eine ganz vielfältige Anzahl an Tools an, zum Beispiel so eine Wortwolke nennt man das. Da können dann die Schülerinnen und Schüler einfach einen Barcode oder einen QR-Code scannen und praktisch diese digitale Wortwolke, die dann an der Tafel zu sehen ist oder vorne auf dem Bildschirm zu sehen ist, eben mit Inhalt füllen. Und das ist eben so ein ganz schönes partizipatives Element, was unter anderem auch so eine Sache ist, die das Phobiz anbietet, aber eben auch das, was ich gerade schon angeschnitten habe, eben diese künstliche Intelligenz, wenn man das so nennen möchte, oder besser gesagt so ein Textgenerator, der eben mit ganz einfachen Befehlen die Unterrichtsplanung unterstützen kann oder Anregungen bieten kann. Hier, wie könnte ich denn die Unterrichtseinheit zu dem Thema zum Thema Bundesländer in dritte Klasse Erdkunde, wie könnte ich das formulieren, wie könnte ich da mir eine Unterrichtsstunde zu aufbauen, und da gibt es eben diese Tools, die unterstützen.
Also das heißt, Konzepte für den Unterricht kann man sich bei Phobiz holen. Phobiz, vielleicht können wir dazu nochmal was sagen, was genau das ist. Das ist eine Online-Plattform von Lehrkräften für Lehrkräften. Für Lehrkräfte, glaube ich, so ursprünglich gestaltet, mal gestartet. Und man kann sich als Schule Lizenz holen und dort dann alle möglichen Fortbildungen von Einsatz, wie benutze ich GarageBand, bis hin zur KI-Gestaltung von Unterrichtsentwürfen oder solche Brainstorming-Wortwolken-Geschichten, partizipative Elemente für den Unterricht, dort Fortbildungen sozusagen, Ideen für die Unterrichtspraxis und Gestaltung holen. Ein digitales Tool. Und jetzt haben wir sehr viel über Lehrkräfte und Technik geredet. Jetzt würde ich gerne nochmal den Blick auf die Kinder lenken wollen und so ein bisschen fragen. Also auch da steht ja was in dem Strategiepapier der KMK. Und da sind 6 unterschiedliche Kompetenzbereiche genannt, was Kinder beziehungsweise auch Jugendliche im Lauf ihres schulischen Lebens an Medienkompetenz erwerben sollen. Und da, ich würde das auch gerne nochmal kurz zitieren, um was es dabei gehen soll. Also nochmal zum, ja, sich vergegenwärtigen, dieses Papier ist von 2016. 6 unterschiedliche Kompetenzbereiche. Der erste Bereich heißt Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren. Der zweite Bereich Kommunizieren und Kooperieren, der dritte Bereich Produzieren und Präsentieren, der vierte Bereich Schützen und sicheres Agieren, der fünfte Bereich Problemlösen und Handeln und der sechste Bereich Analysieren und Reflektieren. Ich würde jetzt euch fragen, was heißt es konkret eigentlich für die Medienbildungsarbeit in der Grundschule? Angefangen vom Verarbeiten, Aufbewahren, Suchen. Stefan hat schon gesagt, Kindersuchmaschinen kennenlernen, sowas wäre ja sowas, was ich mir da vorstellen könnte, bis hin aber auch zum Analysieren und Reflektieren.
Also ich muss da ganz allgemein mal einhaken. Ich habe ja in meiner Tätigkeit so eine Tour durch die Schulen in Darmstadt gemacht, zu den Gesamtkonferenzen. Ja, also da trifft sich das ganze Kollegium, für die, die das nicht kennen. Und da habe ich auch eine Umfrage gemacht und immer wieder gefragt, wer kennt denn eigentlich dieses Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz? Und das sind die wenigsten. Also meistens melden sich nur so eine Handvoll. Und allein daran kann ich schon erkennen, dass es zumindest in Hessen total gescheitert ist. Also das Ziel ist ja eigentlich gewesen, dass alle Kinder, die 2016 eingeschult worden sind, zum Ende ihrer Schullaufbahn alle diese Kompetenzen, ich sag mal, auf dem Kasten haben. Mhm. Aber wie soll dieses Ziel denn erreicht werden, wenn ein Großteil, also ich sag mal mindestens 80% der Lehrkräfte, dieses Kompetenzmodell überhaupt nicht kennen? Ja, da kann es schon sein, dass sie mal irgendwie, ich sag mal aus Versehen, trotzdem die eine oder andere Kompetenz beigebracht haben, aber ohne überhaupt dieses System im Hinterkopf zu haben. Und auch denen versuche ich, denen sowas auch nahezubringen, sage ich mal, dass sie das überhaupt schon mal gehört haben. Und auch alle unsere Fortbildungen, die wir anbieten, beziehen sich dann auch immer auf mindestens eine dieser Kompetenzen. Wollte ich vorher noch mal kurz gesagt haben.
Das ist sehr spannend, weil das ja die Realität ist, in der wir leben, beziehungsweise mit der Kinder auch groß werden und was deren Ausbildung sozusagen betrifft im Bereich Medienbildung, jetzt wenn wir in dem Bereich gerade unterwegs sind. Dann vielleicht mal andersrum gefragt, was würdet ihr sagen, was müssen Kinder im Grundschulalter an digitalen Kompetenzen erwerben?
Naja, letztlich sind das die Kompetenzen, die hier stehen. Und wenn das die Schule nicht macht, dann machen wir das vom Haus der digitalen Medienbildung. Ja, so ist der Plan. Deswegen haben wir unsere Workshops, deswegen kommen wir mit Input, mit unseren iPads und gestalten, was interagieren, kooperieren, reden über Datenschutz, sichern von, mache ich meine Privatsphäre sicher und so weiter. Wir reden über gesundheitliche Folgen von übermäßigem Medienkonsum und so weiter. Wir bringen ja auch vor allem Reflexionen zur eigenen Mediennutzung mit rein und geben Raum und Zeit und sprechen mit den Kindern darüber, was Medien mit uns machen. Und das ist einfach die ganz große Möglichkeit, die wir anbieten können und freuen uns jedes Mal, wenn wir dazu die Gelegenheit bekommen.
Dann würde ich nochmal konkret fragen, Pierrick, du hast am Anfang gesagt, du bist auch ganz viel im Grundschulbereich im Rahmen dieses Projekts Haus der digitalen Medienbildung unterwegs. Was sind die Projekte, die ihr anbietet? Welche Überschriften stehen da und was erlebst du da?
Ah ja, das Projekt, was ich am häufigsten an der Grundschule mache, nennen wir den Mediencheck. Und das ist benannt nach einem gleichnamigen Buch, also so einem kleinen Heftchen, dem Mediencheck. Und vielleicht gehe ich auch gleich nochmal genau darauf ein, was du auch vorher gefragt hast, was ist es denn konkret, was wir den Kindern und den Heranwachsenden an der Jugend, an der Grundschule irgendwie vermitteln müssen. Dann ist es, denke ich, in allererster Linie nicht die Kommunikation mit Medien, sondern die Kommunikation über Medien. In dem Sinne, dass ich gar nicht in die Klasse reinkomme und hier jetzt irgendwie der Workshop heißt Cyber-Grooming und Mediensucht. Damit verspielt man sich das ganz häufig sehr schnell bei den Kindern, indem man ihnen die Lebenswelt abspricht und sagt, oh, ihr habt ja nur Probleme damit. Nee, was wir machen oder was ich mache mit dem Mediencheck ist, ich komme in die Klasse und das Erste, worum es geht, ist, welche Apps benutzt du? Welche Spiele spielst du? Warum spielst du diese Spiele? Und von dort aus auf die anderen Themen zu kommen, die dann da in dem Bereich oder in dem Alter schon wichtig sind. Wenn ich da bei dem Thema Videospiele bleibe, dann gehört dann zwangsläufig auch irgendwann die Frage dazu, und hast du schon mal online gespielt? Und das haben die allermeisten Kinder in der Grundschule. Und hast du da schon mal eine Nachricht bekommen von jemandem, den du nicht kennst? Und das sind auch die allermeisten an der Grundschule, die Videospiele spielen. Und aber man eben eine ganz andere Haltung gegenüber diesen Themen entwickelt oder auch gegenüber der Perspektive der Kinder, indem man nicht erst mit dem Problem kommt, sondern erstmal anspricht oder thematisiert, dass digitale Medien jetzt einfach dazugehören, dass das was ganz Normales ist, was jeder in seinem Alltag ganz selbstverständlich benutzt und dass das eben nicht so was Diffuses oder was ist, was irgendwie unnatürlich wäre, was man natürlich durchaus fragen kann, aber jetzt leben wir in dieser Welt und eben das zu normalisieren, darüber zu sprechen, nicht unbedingt, was hast du gestern geschaut, sondern was hat das gestern mit dir gemacht, was du geschaut hast. Das sind die, die Erfahrungsräume, die wir versuchen zu eröffnen.
Also ihr fangt, wenn ich das kurz ergänzen darf, quasi bei dem Kompetenzbereich 6 an, reflektieren.
Reflektieren, richtig.
Und von dort aus quasi alle anderen sozusagen.
Ja. Man kann es auch anders sagen, wir holen die Kinder in ihrer Lebenswelt
richtig
ab, dort, wo sie gerade sind und integrieren das in den Unterricht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort. Also hinein, einen nennt es hybride Veranstaltung, vorhin fiel das Wort Digitalität, also Kultur der Digitalität, was ja alles meint. Also lesen, sprechen, schreiben, hören. Und das müssen wir eigentlich verstehen und ich glaube, das müssen auch Lehrkräfte verstehen, dass nicht das eine gegen das andere auszuspielen ist, sondern dass es ein gemeinsames von allen ist und dass man alle Kompetenzen irgendwie immer jetzt und gleichzeitig nutzen kann und sollte. Und zwar je nachdem, was gerade ansteht. Also ich muss nicht nur, weil ich eine digitale Tafel habe, die auch nutzen. Ich kann auch mal gerade auch in der Grundschule schreiben, lesen und mit der Schere arbeiten. Ist auch ganz wichtig, diese Kompetenzen zu lernen. Ich sollte aber auch, wenn ich dann in die weiterführende Schule komme, mal gehört haben, es gibt sowas wie Tastenschreiben und ich kann, weiß ich nicht, ja, ein PDF erstellen. Solche Dinge gehören ja irgendwie auch mit dazu. Und je älter die Kinder werden, desto wichtiger ist es, auch diese praktischen, basalen Techniken zu kennen. Und das sollte Schule auch mit vermitteln. Ja.
Mhm, unbedingt.
Ja, also den Kompetenzbereichen, da muss man ja auch sagen, das ist ja für alle Schulen gedacht und da ist jetzt auch nicht unbedingt jede einzelne Kompetenz, Ilona hat es ja gerade schon angedeutet, nicht unbedingt für die Grundschule geeignet oder auch machbar teilweise. Ja, man braucht in der Grundschule nicht mit irgendwelchen Algorithmen oder so jetzt anfangen. Es ist dann, sag ich mal, teilweise dann ein bisschen zu kompliziert.
Obwohl du ja schon, Entschuldigung, ich unterbreche, aber obwohl du ja das genau am Anfang schon gesagt hast, ne, dieses Coding-Bereich, was ja in die Richtung quasi geht.
Ja, also, das sind dann so die ganz simplen Sachen, dass das Grundverständnis da ist, das stimmt.
Aber genau, das fängt ja in der Grundschule an, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ja. Und darauf aufbauend kommt dann ja alles andere noch dazu.
Das stimmt, ja. Was jetzt mir noch wichtig war, das habe ich am Anfang auch so ein bisschen vergessen, oftmals ist ja der Medienkonsum so ein rein passiver Aktivität, so ein passiver Konsum, einfach die schauen irgendwas an in den meisten Fällen. Und wir haben ja zum Beispiel auch den Kompetenzbereich produzieren und präsentieren und da versuche ich eigentlich auch über die Lehrkräfte Fortbildung da oder wir das so ein bisschen anzubieten oder auch zu motivieren, dass man ja auch andere Sachen kreativ damit arbeiten. Und da ist es mir aber auch wichtig, ne, der Medienumgang in der Schule ist ja kein Selbstzweck. Ja. Es soll jetzt nicht einfach, damit die Medien in der Schule sind, sondern die sollen halt auch sinnvoll, sag ich mal, zum Lehrplan passen und so weiter. Ne. Und also als Beispiel habe ich jetzt mal demnächst an der Grundschule auch, da liest eine dritte Klasse ein Buch. Und wenn die dann fertig sind, werden die in Gruppenarbeit, ja, da haben wir dann auch sowas wie Kollaboration, einzelne Szenen als Stop-Motion-Film nachstellen, sozusagen nacherzählen. Da kann man ja auch sowas wie Textverständnis überprüfen und so weiter und so fort. Hat man ja ganz verschiedene Kompetenzen, die jetzt nicht nur Medienkompetenzen sind, die da gefördert werden. Und das Ganze in dem Fall hat es noch einen schönen Vorteil, die werden das dann nämlich ihre erstellten Kurzfilme den Eltern quasi präsentieren in so einer kleinen Veranstaltung, um in der Hoffnung, dass da möglichst viele Eltern kommen, um denen dann vorher noch so eine kleine Infoeinheit, sage ich mal, zum Thema Medienerziehung zu geben, weil aus auch nicht nur meiner Erfahrung, sondern auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen ist es nun mal leider so, dass bei den klassischen Elternabenden zum Thema Medienerziehung eigentlich die nicht kommen, die es eigentlich am nötigsten hätten. Und da muss man immer mal wieder Wege finden, bei der Elternarbeit auch an die irgendwie ranzukommen. Das ist sehr schwierig.
Ist es dann Literaturpädagogik oder ist es Medienpädagogik, was ihr dann macht?
Ja, das vermischt sie ja dann irgendwie.
Genau, das ist ganz wichtig und das ist genau so ein Punkt, was ich meine, das den Lehrkräften an den Schulen klarzumachen, auch den Eltern, ne, dass das kreative Möglichkeiten sind, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, was wir im Übrigen beim MOOC bei HDDM auch regelmäßig machen. Also das ist nicht nur, wir kommen mit dem Mediencheck, sondern wie gesagt, wir bringen unsere iPads mit und die Kinder sind dann aufgefordert, eigene Fotostories zu erstellen, kreativ ihre eigenen Geschichten zu erzählen und quasi aus ihrer Lebenswirklichkeit etwas umzusetzen. Und sie lernen dabei auch spielerisch dann den Umgang, nicht nur wie mache ich ein Foto, wie speichere ich, sondern ist es überhaupt richtig, so ein Foto zu machen, zu veröffentlichen, was passiert hinterher, wir zeigen, wie wir es löschen, wie man es endgültig löscht, damit es auch wirklich verschwunden ist aus dem Gerät, die wir ja an anderen Schulen auch wieder einsetzen und so weiter. Also das ist tatsächlich ein kreativer Prozess, der, wie du sagst, Stefan, sowohl bei den Kindern sehr gut ankommt oder dann auch bei den Eltern, die dann die Produkte sehen, weil die Comics zum Beispiel, die wir dann machen, immer im Klassenverband bleiben. Und wir hoffen sehr, dass die Lehrkräfte dann wiederum auch Spaß dran finden, weil das ist ja auch das Ziel, also die Medienkompetenzen, die digitalen Kompetenzen der Kinder nutzen und in den eigenen Unterricht zu integrieren und dann zu sehen, dass es einfach auch Spaß machen kann.
Mhm. Ja. Pierrick, du wolltest noch gerade.
Ja, ich finde das mit der Medienkompetenz, also dem Begriff, finde ich auch ein bisschen trügerisch, ganz ehrlich. Mhm. Weil klar, es ist naheliegend, dass man das mit sowas wie Schreibkompetenz natürlich vergleicht. Aber ich denke, wir alle sind uns einig darüber, dass Medienkompetenz was ist, was man nie abschließen kann. Ich meine, auch wenn ich jetzt heute sage, ich bin medienkompetent, dann kommt morgen das nächste Gerät auf den Markt oder das kommt die nächste App auf den Markt Und schon bin ich nicht mehr medienkompetent. Also auch zu begreifen, dass das Lernen, mit Medien umzugehen, aber auch über Medien, also zu sprechen, dass das was ist, was uns einfach ein ganzes Leben lang begleitet.
Mhm. Ja. Stefan, du hast gerade, da wollte ich ganz kurz nochmal drauf zurückkommen, Medien und Konsum, also so das klassische Verständnis, ich war heute Morgen in der Grundschule und was sagt so einer von den 8-jährigen Drittklässlern, sagt zu mir, da haben wir über Medien gesprochen, so ganz allgemein, was ist das eigentlich? Und dann ging es darum, ja, wir machen ja nichts damit, sondern wir lassen uns nur so, er hat so ein schönes Wort, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber quasi berieseln, ja. Und ich finde aber genau das, wo, Perik, was du gesagt hast, wo wir ansetzen, nämlich das Reflektieren, ist so das Entscheidende. Also wir machen ja schon was mit Medien, wenn wir Minecraft spielen oder die Kinder Minecraft spielen oder sich eine Serie anschauen. Das wird ja verarbeitet. Das heißt, diese Haltung, wir werden da nur zugemüllt quasi mit Inhalt, das wollte ich an der Stelle nochmal ganz kurz so ein bisschen in Frage stellen, so aus der medienpädagogischen Perspektive auch. Wir sind immer aktiv dabei, auch wenn wir uns wirklich nur vor einem Bildschirm sitzen und irgendwie einem anderen Zocker beim Zocker zugucken. Ja? Also dieses, das aber zum Thema dann mit den Kindern machen, das ist so das Entscheidende, finde ich, wo Medienpädagogik dann quasi zur pädagogischen Arbeit wird und zu dem, warum es eigentlich geht. Ja? Du wolltest da gerade noch was dazu?
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass du das ansprichst. Man unterscheidet da ja auch so ein bisschen zwischen gegenständlicher oder funktionaler Aneignung von Medien, also Medien als Werkzeug und subjektkonstituierender Medienaneignung, Medien als Instrument. Also man kann ein Buch, und das kann man jetzt sehr gut eigentlich auf alle Medien beziehen, jetzt digital oder analog, ich kann natürlich ein Buch lesen, nur um die Informationen daraus zu ziehen, also praktisch ein Zustand des Nichtwissens zu verändern. Ja. Aber ich kann auch ein Buch lesen und mir die Frage stellen, wie hätte ich in der Situation reagiert? Oder ich kann versuchen, die Geschichten und die Vorbilder aus dem Buch auf mein eigenes Leben zu übertragen. Und da fängt eben diese Charakterbildung, diese Persönlichkeitsbildung, könnte man auch sagen, an.
Genau, und da würde ich sagen, wir sind bei den 4K der Digitalisierung dann angekommen, wenn wir das gemeinsam tun, kollaborativ, kommunikativ, kreativ und kritisches Denken dann, was da ja mit verbunden ist. Wir sind schon am Ende dieser Stunde, das ging jetzt wahnsinnig schnell. Ich würde jetzt von euch dreien hier einfach nochmal ein Schlusswort quasi mir wünschen. Was würdet ihr euch denn, wenn ihr so eine Vision von Schule entwickeln könnte in dem Grundschulbereich, was muss denn Schule machen, damit Kinder im Grundschulalter schon Medienkompetenz erwerben können und auch Lehrkräfte quasi mitgenommen werden? Wie muss die Medienbildung an Schule aussehen, beziehungsweise Schule aussehen, damit es für alle, du hast die Eltern noch mit angesprochen, Stefan, damit es für alle quasi ein tolles Erlebnis wird?
Also ganz kurz vielleicht noch, du hast ja gerade noch das Kritische angemerkt, und das ist vielleicht noch nicht in der Grundschule, aber auch da später auf jeden Fall, Medienbildung ist immer auch Demokratiebildung, weil da gehört ja auch sowas wie Nachrichtenkompetenz, Fake News erkennen und so weiter, Partizipation im demokratischen Alltag, und das ja ist immer mehr ineinander verwoben. Wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, dass wir eben nur mal in dieser digitalisierten Gesellschaft leben, und deswegen ist alles irgendwie miteinander. Ja, und zu der Zukunftsvision, also ich stelle mir da immer ganz gerne vor, dass wir dann nicht so eine klassische Grundschule haben, sondern mehr offene Räume, vor allem eher so eine Art Lernbildungszentrum oder von mir aus auch Familienzentrum. Mir wäre es wichtig, wenn viel mehr die Eltern dazugeholt werden, die Familien, dass es so ein Ort ist, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, dass sie gebündelt da hinkommen können, dass es auch eben für die Angebote gibt, weil es eben nun mal auch gerade bei uns ersichtlich ist, dass viele Eltern da Nachholbedarf haben und dass man die in so einen, ja, in so eine Art Familienzentrum gesammelt dann auch abholt. Was ja jetzt, ich meine, es gibt ja eh schon die Pläne wegen der Ganztagsgeschichte, und da könnte man das meiner Meinung nach ganz gut koppeln. Und das wäre zumindest so ein Ansatz, den ich mir da wünschen würde, wo man es mehr so ganzheitlich sieht.
Das ist eine schöne Vision. Ich hatte irgendwie auch sofort so ein Familienbild im Kopf. Also ich würde gucken, dass ich all die basalen Sachen irgendwie auslagere. Sollen auf YouTube und Co. und gucken, dass es künstlerisch kreative, kulturelle Bildungsangebote gibt, die medial in welcher Form auch immer umgesetzt werden, mit allen Lehrkräften, mit Kindern, mit Eltern, um dann voneinander zu lernen im Sinne der 4Ks, eben vor allem eben im Sinne auch der politischen Bildung, Demokratieverständnis fördern und partizipativ vor allem und weg vom Frontalunterricht, weg vom Eintrichtern und vor allem weg vom Binge-Learning, was dann auch den Zimmer, ist zwar nicht unbedingt in der Grundschule, aber und dann würde ich mir vor allem wünschen, dass es für die Kinder sinnhaft erscheint, was sie in der Grundschule auch lernen, mit denen sie dann später was anfangen können.
Damit müssen wir an der Stelle leider enden. Pierrick, das nächste Mal, wir machen noch eine neue Sendung. Ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr hierher gekommen seid ins Studio von Radio Darmstadt, an Pierrick Walz, an Ilona Einholt vom Haus der digitalen Medienbildung und an Stefan Urbanski vom Medienzentrum Darmstadt. Und damit sagen wir ja tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Cordula Kahl.